ARD.
Was bei uns aufgekommen ist, ist also das sogenannte Action-Hörspiel. Das ist richtig, was los ist. Dass nicht ein Erzähler jetzt alles erzählt oder mit verteilten Rollen etwas gesprochen wird. Ich habe ja auch viel Rundfunk gehört und auch mit Begeisterung und so. Aber habe dann schon immer gedacht, wenn dann zum Beispiel bestimmte Rollen, Kinderrollen von Erwachsenen gesprochen wurden, habe ich mir gedacht, wenn ich mal welche mache, das müssen Kinder sprechen. Da müssen mehr Geräusche rein, da muss Musik rein. Ich glaube, das war schon das Besondere daran. Und natürlich der Preis.
Viel Hamburg. Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Hier erzählen ja interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt schon alles erlebt haben. Heute mit einer, die Generationen ins Bett gebracht hat. Mit legendären Hörspielen Made in Hamburg.
Hey Peter, jemand ruft um Hilfe.
Ich hab's gehört. War das nun ein Mann oder eine Frau?
Vielleicht keins von beiden.
Keins von beiden? Wie meinst du das, Just? Vielleicht ein Kind?
Du bist übrigens der nächste Klößchen.
Also da weiß ich eine schnellere Methode. Moment.
Was kommt denn jetzt?
Tada!
TKKG! Juhu! TKKG! Tarzan, Karl und Klößchen mit der neuen Note und Gabi die Pforte.
Drei Fragezeichen.
Mal auf. Ich schließe den Wecker nochmal an die Steckdose. So, und jetzt.
Mensch, ein Wecker, der schreit.
Heike Dine Körting, moin, hallo.
Hi, moin, moin.
Der seltsame Wecker, das waren Sie, ne?
Ja, und wie? Da habe ich aber wirklich ordentlich geschrien und ein paar Mal geschrien und bis ich eine Woche lang richtig heiser war.
Und den Raben Blacky, das waren
ja,
Sie auch,
das
ne?
geht ja natürlich, ja. Das muss ich ja immer machen. Jetzt zum Beispiel, hier haben wir, typisch, wenn wir in der Zentrale wären, ne, und dann geht das Telefon, piekt, dann mache ich ja immer, Telefon, Telefon.
Denn wir sitzen gerade nicht beim NDR, sondern ich muss es zugeben, in einem viel cooleren Studio, nebenan in der Rotenbaumchaussee unterm Dach einer wirklich wunderbaren Villa. Ich lege mich fest, der schönste Ort von Hamburg, wirklich. Und Leute,
auch.
Ja wirklich, Leute, ja, das hier ist Rocky Beach. Ja, hier werden die Folgen, in diesem Studio, wo wir uns befinden, die Folgen auch der drei Fragezeichen okay. aufgezeichnet. Wie oft eigentlich noch?
Also meistens so zwischen 3 bis 5 Mal im Jahr haben wir so kleine Inseln, Aufnahmeinseln. Die werden auch richtig schon ein Jahr lang festgelegt, denn alle drei sind ja schwer beschäftigte Schauspieler, Autoren, alles miteinander, nicht? Oder Oliver hat auch mehrere Studios in Berlin. Also insofern sind die immer ganz schön besetzt und das klappt aber wunderbar. Dann kommt Jens aus Paris oder aus New York oder wo auch immer her. Andreas ja immer aus Berlin. Und dann sitzen wir so 1, 2, 3 Tage heutzutage. Früher hatten wir mal ein bisschen längere Zeiten, als wir noch klein waren.
Und jetzt ist das ist ja wirklich ein ganz muckeliges, kleines, gemütliches Studio hier.
Und darf ich Ihnen als Tonmeister sagen, wenn Sie immer so rauf,
auf den,
das dürfen genau,
das
meine
darf
Schauspieler
ich
nicht.
Nicht, da werden die gleich gerügt. Ich gelobe Besserung. Und wir sind hier, das ist ja kuschelig.
Ja.
Also ich durfte auch mal zugucken bei einer Aufnahme von den drei Fragezeichen.
Ja.
Und da entsteht ja in diesem kleinen Raum sofort eine Stimmung, oder?
Das stimmt. Denn wir haben ja auf jeden Fall immer die, also hier die drei oder morgen, übermorgen machen wir die TKKG, 2 Tage hintereinander, einen Advents- und Weihnachtskalender, was nicht alles. Und dann sitzen die ja alle an diesen, hier sehen wir jetzt im Augenblick nur 5 Mikros, aber ich habe noch mehrere Standmikros und das ist ein Stereomikro, das ich ein bisschen verschieben kann. Dann haben wir also hier mindestens meistens 6 Leute sitzen und die können einander zuspielen. Das ist das Tolle. Und ich finde ja, dass man immer noch hört, wenn es zusammengeschnitten wird oder übereinander geblendet wird. Und ich finde das, und die spielen sich ja natürlich auch Sachen zu, die im Manuskript gar nicht stehen. Reaktionen und ja. Herrlich.
Herrlich. Und hier sind auch Dinge, also Requisiten. Wir haben ja das alte Telefon.
Ja, das muss ja sein.
Das muss sein. Also da wird dann gewählt. Ich will mal, ja.
Genau.
Also da ist man sofort in der Zentrale in Rocky Beach. Und was haben wir hier? So ein Dietrich-Set von?
Das hat ja Peter. Peter kommt ja in jede Tür rein, weil er eben dieses ganz besondere Dietrich-Set immer dabei hat. Und das sind so ein paar Geräusche. Wir machen ja die meisten Geräusche nachher selber, später. Aber diese Kleinigkeiten, die sind dann eben da. Die sind auch direkt unter der Sprache, unter den Atmern. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schauspieler habe, der auch nicht begabt ist mit Geräuschen, und ich sage, mach mal das mit dem Schlüssel. Nichts. Ich sage, ich brauche ja. Ja, soll mal aufmachen. So. Und das können eben die Schauspieler, die jetzt schon seit 40 Jahren, 45 Jahren, weiß ich wie lange hierher kommen, die kennen das dann schon. Und ich finde, das ist einfach so dieses ganz, ganz persönliche, private. Da haben wir zum Beispiel Taschenlampen. Wundern Sie sich, wie die aussehen.
Und eine Pistole ist hier eine Knarre.
Ja, aber das muss ja auch manchmal sein. Ne? Ab und zu. Wenn ich ja drücke, nie jemand knallt es aber nicht. Ne? Aber
es knallt nicht, wenn ich jetzt
drücke. Ja, das macht immer so schön. Nein, also, haben wir nicht geladen.
Okay, gut, okay.
Nicht geladen. Nee, das ist zu gefährlich. Genau.
Und ich sag mal, das ist ja unterm Dach hier.
Ja.
Und im Sommer klimatisiert ist es ja hier
ja,
nicht.
Doch, ja, es ist ja? klimatisiert. Ah. Aber wir können natürlich die Klimaanlage nicht anmachen, während wir Aufnahmen
macht
machen.
Ja, aber
wir können dazwischen. Und dann haben wir natürlich im Gegensatz zu manchen Studios, die zwar größer sind, aber dann ja nicht wie wir. Guck mal, frei zum Balkon, zur großen Terrasse raus. Hier, da machen wir einfach Fenster schön auf und dann gibt es Durchzug. Und es gibt ja auch bestimmte Sachen, die spielen sowieso mal draußen. Früher haben wir auch öfter draußen Aufnahmen gemacht.
Mhm.
Aber das ist ein bisschen zu gefährlich, wenn man nachher mal schneiden muss, dann kommt da gerade ein Auto laut vorbei, da kriegen sie das nicht richtig zusammen.
Und gerade eine schöne Szene und dann kommt da Tatütata oder sowas. Ne?
Aber so, wenn die jetzt zum Beispiel in der Zentrale sitzen sowieso und dann mache ich manchmal einfach das Fenster auf Kipp. Und dann hat man so ein ganz klein bisschen Atmo schon und dann kommt dann immer unser Schrottplatz da.
Hier und im Vorgängerstudio in der Agnesstraße in Winterhude, da sind ja wirklich tausende Hörspiele entstanden des Labels Europa. Ne?
Ja, also ich selber habe 3000, über 3000
unglaublich
gemacht. Ja, sind ja auch so kleine Sachen dabei, wo man hören und lesen und wo die Kinder lesen lernen, sind kleine Heftchen und dabei eine Kassette. Und also, also eigentlich alles, was früher Europa war, kommt ja alles von uns. Und seit einigen Jahren, seit mehreren Jahren, seit es auch bei Sony ist, werden ja auch viele Sachen angekauft und wird natürlich inzwischen, so alt wie ich nun bin, mache ich nun meine Press-Specials noch. Aber alles andere wird in anderen Studios gemacht, die es gut können und mindestens gut oder besser oder wie auch immer. Aber sagen wir mal, diese Spezialität des echten Europa-Hörspiels, sage ich immer, kommt immer noch hierher.
Mit der Hand gemacht.
Ja.
Also Huibu, das Schlossgespenst, Hanni und Nanni, fünf Freunde, TKKG 300 und also ja Märchen und Grusel. Gibt es, das ist ja für viele ein Sehnsuchtsort. Eben waren auch zwei Besucher hier, die haben auch mit großen Augen geguckt in der Studio. Was ist denn für Sie so ein ganz besonderer, wichtiger, wertvoller Moment aus den letzten Jahren, Jahrzehnten?
Also die wertvollsten Momente sind genau das ungefähr, was wir eben gesehen haben. Oder wenn ich angesprochen war, oder ich hatte eben einen kleinen Arztbesuch zu machen. Ja, da würde ich so behandeln und plötzlich guckt sie in die Kartei und sagt, Hagedine Körting? Ah, Hagedine Körting? Nein, ja, kann nicht sein. Und dann habe ich natürlich den großen Vorteil, dass ich nicht jetzt wie eine alte Oma behandelt werde, da irgendwo in der Ecke sitzen kann und warten kann, bis dann nach den, weiß ich wann, ich mal irgendwann drankomme. Dann wird man in ein Gespräch verwickelt, dann ist man einfach aktiv und das passt zu mir, das mag ich so gern. Ich bin ja gerne aktiv und bin gern munter und bin ja kein Sitzer. Und das ist einfach, das sind die Momente, die ich dann auch echt genieße. Also nicht, ich bin ja nicht prominent, mich würde niemand erkennen auf der Straße.
Ist das nicht so, wenn Sie nicht mal angesprochen
werden? Aber
auf
wenn
der
wir es ansprechen,
ja,
ne? So irgendwie jetzt.
Mhm. Ja.
Und das ist sehr schön. Und dann sind natürlich die Momente, wo eben meine kleinen Kinder 12, 13, 14 waren und dann heute kommen und das schon dann zum, müsste man nachrechnen.
4x40, 160, 4x40. Ja genau.
Ja genau, 160 und noch mehr. Also so oft waren sie ja dann bei mir. Und die Entwicklung zu sehen von, ja, von Kind, Jugendlicher und das macht immer wieder Spaß. Und dann geht die Tür zu und da habe ich das Gefühl, das sind wieder die Kinder.
Von damals.
Ja.
Und Sie kennen sie ja schon 4 Jahrzehnte.
Ja.
Und ich habe gelesen, und Jens war wahrscheinlich jetzt mal auch gesagt, die siezen Sie auch noch nach so langer Zeit.
Ja, gibt's ja. Nee, ich war ja damals auch mindestens 10, 20 Jahre älter als sie, 20 Jahre älter als Sie. Da war ich natürlich für die eine erwachsene Frau. Und das ist immer so geblieben. Ich habe sie natürlich Ja, ich habe sie als Kinder geduzt und alle, die ich von Kind auf an kenne, duze ich auch heute noch. Aber ich duze sonst auch alle anderen Schauspieler nicht. Mhm. Wir sitzen uns, wir haben immer noch das Sie, was auch ein bisschen mit Respekt zu tun hat, finde ich. Mhm.
Dieses Hörspielstudio ist wirklich ein besonderer Ort. Wir gucken durch die Scheibe und sehen die Aufnahmegeräte. Und in anderen Studios wäre da nur so ein seelenloser Rechner. Hier sind Bandmaschinen, da hängen Bandfitzel an der Wand mit Geräuschen. Mhm. Bandkuchen nennt man das ja. Kassetten sind da noch ganz viel.
Ja.
Sie mögen das auch, dieses Handgemachte.
Ich liebe das, ja. Wir sagen auch immer, auch mein Mitarbeiter, der André Minninger, der viel mit mir zusammen macht und auch so schön Musiken einmischen kann, der sagt auch immer, wir basteln Hörspiele.
Ja, und man spürt es auch. Sie sind schon viele Jahre in Hamburg.
Ja.
Ne? Schon?
Ja, ganz lange. Also eigentlich, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich das erste Semester noch in Lübeck gelebt und bin immer mit dem Zug hin und her gefahren. Und dann die nächsten Semester habe ich in Genf studiert. Ich bin ja Juristin, also habe Jura studiert. Und als ich von Genf zurückkam, da bin ich dann gleich in Hamburg angesiedelt. Da hatte ich ein kleines Zimmerchen, also eigentlich mehr eine Kammer bei meinem Bruder und meiner Schwägerin.
Wo war das?
In der Lübecker Straße.
Ah, da Richtung Lohmannstraße, Wandsbek,
ja,
Richtung
genau, Wandsbek. Ja, so, genau. Und ganz schön eigentlich hoch oben. Man kann so über Hamburg gucken. Also eigentlich eine wunderbare Wohnung in einer vielbefahrenen Gegend. Aber dann relativ schnell hatte ich ja dann den Kontakt zu Andreas Beuermann mit dem schönen Haus in der Agnesstraße an Winterhude, an der Alster, also fast an der Alster. Und da hatte er mir angeboten, dass ich auch dort wohnen kann, weil ja genug Platz war.
Ja. Und Agnesstraße, Alsternähe, ist ja auch ganz hübsch, ne?
Aber sehr hübsch, sehr hübsch. Wir wären auch da längst noch gewesen, wenn wir hätten vor 30, 35, 32 Jahren dieses Haus verkaufen können. Aber so schön es ist eben ein Haus von Haller. Von
1800, in dem wir uns befinden jetzt gerade, an der
Rundbahn. Von 1864.
Was ja, von der Hallerstraße.
Genau, was ich auch schon besessen habe, allerdings mit einem hohen Schuldenberg. Wir kriegen das einfach nicht vernünftig verkauft.
Und Sie leben hier bis heute. Wir besuchen, wir gehen nachher auch noch mal ein bisschen durchs Haus.
Ja.
Wir machen mal so eine 040 Aufwärmrunde.
Oh.
Alster oder Elbe?
Elbe.
Warum?
Ja, Elbe mag ich, weil ich die liebe, die großen Schiffe. Ich meine, eigentlich ist es ungerecht. Ich liebe beides. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, also ich wohne lieber an der Alster. Aber wenn ich jetzt mit dem Hund oder so spazieren gehe oder irgendwas, dann würde ich sagen, liebe ich immer noch die Elbe mit den großen Dampfern und noch viel mehr Leben und einen Strand, da unten bei Övelgönne. Das finde ich schon toll. Mhm. Da bin ich aber in Wirklichkeit viel seltener als an der Alster. Ja, denn ich segel ja auch gerne und sind ja auch hier da im NRV. Und haben auch ein Bootchen. Und
machen Sie das? Segeln Sie auch selbst noch?
Ja, gerne noch, ja. Wenn ich irgendwie kann, ja. Aber unser Schiff, was ich vor kurzem gekauft habe, haben wir dem Club dann jetzt übereignet. Mein Bruder hat nur noch Drachen gesegelt bis vor 2 Jahren. Da habe ich viel mit ihm gesegelt, aber er ist dann leider schon nicht mehr da, der Teddy.
Mhm. Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Fischbrötchen.
Ja.
Nichts Süßes. Ich bin nicht so sehr für Süßes. Nee, ich liebe pikant.
Ach so.
Ja, das wissen auch die Freunde, die ich habe, die wissen auch, dass sie mir lieber mal Gewürzgurken mitbringen, Würstchen, als vielleicht, obwohl Lübecker Marzipan macht die Ausnahme. Und das mit dem Schokobezug.
Das stimmt, ja. Wir kommen ja beide sozusagen aus Lübeck. Und da kommt über unseren Lokalpatriotismus da nichts. HSV oder St. Pauli?
Ich bin HSV-Fan und St. Pauli-Fan. Immer je nachdem, welcher Schauspieler bei mir ist. Ich bin da ein bisschen wandelbar.
Achso, da kommt hier ein HSV-Fan und dann
sage ich, wehe. Dann hatte ich gerade neulich jemanden, als HSV aufgestiegen war, hatte ich dann gesagt, Mensch, da freust du dich, aber nein, ich bin St. Pauli.
Ah.
Ich sage, aber das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht, wenn du St. Pauli-Fan bist, kannst du doch trotzdem dem HSV das gönnen.
Ja, also so funktioniert das nicht, Heike-Dene Körting.
Nee. So
funktioniert
so geht das nicht.
Elbtunnel oder Kölbrandbrücke?
Kölbrandbrücke.
Ja.
Ich meine nicht gern unter der Erde durch. Ich finde das zwar toll, dass es das gibt. Und wenn ich den alten Elbtunnel da mit dem Fahrstuhl runter und da durchspaziere, das finde ich schön. Aber generell habe ich immer Tunnel, nee.
Es hat sie ja in Hamburg immer, bis auf einmal kurz Genf, immer gehalten. Warum?
Ja.
Was ist in Hamburg?
Alster, Elbe, das Klima an sich. Ich denke mal, Ich könnte mir nicht vorstellen, dass es irgendeine Großstadt gibt, die so ein sauberes, schönes Klima hat. Doch immer noch ein bisschen den Touch von der Ostsee her, den Wind und ja, einfach die Großzügigkeit, den Rathausplatz, die Binnenalster. Einfach ein Traum.
Wie lebt es sich denn hier am Roten Baum? Also hier wohnen ja, also hier gibt der NDR ist hier. Ich fahre jeden Tag an ihrer Villa vorbei und denke, ach wunderbar. Ja. Aber wie lebt es sich hier? Kann man hier einkaufen? Kennt man sich hier in der Nachbarschaft?
Ja, doch. Es ist zwar leider in der Hansastraße, waren früher, als wir zu Anfang hier waren, da gab es noch ein Blumengeschäft, einen kleinen Fleischerladen, einen kleinen Zeitungsladen. Das ist leider alles weg, diese kleinen netten Lädchen. Aber wir haben ja hier diese neu gebauten Sachen. Da ist eigentlich eine ganze Menge ein Ökoladen. Und dann haben wir den Nimmerstein, das ist ein bisschen kostbeteurer.
Der Edeka,
da. Ja, da muss ich immer zwischendurch mal zu Lidl ein bisschen den großen Einkauf machen. Aber sonst im Prinzip haben wir enorm viele Restaurants. In unserem Bereich hat gerade ein Freund neulich mal erzählt, als ich aus Hasselburg ganz weggegangen bin, da habe ich auch noch gewohnt.
Hasselburg an der Ostsee.
Genau, an der Ostsee. Aber da hat er gezählt, in unserer Umgebung alleine hier, Rotenbaum, Schloss im Mittelweg, darüber zur Uni, haben wir 50 Lokale. Mhm. Also ich kann ja im Prinzip, wenn ich mal jeden dritten Tag oder jeden vierten Tag vielleicht essen gehe, dann kann ich ja fast das ganze Jahr in ein anderes
Restaurant gehen. Ja, ja. Und wie sind die Leute hier so drauf?
Kommt also die Leute sind eigentlich, man sagt ja immer, die Hamburger sind steif. Mhm. So, finde ich nicht, habe ich nicht das Gefühl. Hat sich vielleicht auch ein bisschen geändert.
Mhm. Geboren sind Sie ja ein paar Wochen nach Kriegsende in Thüringen.
In dem kleinen Ort Thalbürgel. Mhm. Das ist ein bisschen bekannt, das hat ein ganz wunderbares Kloster auch dabei. Mhm. Und in diesem ganzen Bereich, da konnte ich ja meine Mutti unterkommen, als sie flüchtete von Berlin und dachte darunter zu ihren Eltern Richtung Schlesien. Die lebten in Hirschberg und da war ja aber dann kein Weiterkommen, weil sie ja hochschwanger war und hatte dann glücklicherweise die Adresse von so einem kleinen Bauernhof dort. Und dann konnte sie da unterkommen mit meinen zwei Brüdern, der eine Teddy und der andere Uwe, 10 und 8 Jahre alt. Ja, und dann sind sie einquartiert worden in so einer kleinen Scheune. Und
ist ja wie in der Bibel.
Ja, wie man hat mir dann erzählt, dass ich dann, also ich bin in den Blaubeeren geboren. Also meine Mutter war bei der Arbeit beim Blaubeersammeln, mussten die auch ein bisschen was tun dafür. Und in den Blaubeeren geboren und dann in die Krippe gelegt worden. Ja. Und die Brüder haben mir immer erzählt, lachend erzählt, heute lachen, früher voller Angst, weil da ja auch Kühe waren. Und die kamen gerne zu mir und wollten mich ablecken.
Ja. Das Blaubeermädchen.
Blaubeermädchen, genau. Ja. Das hat dann auch Horst Frank mal eine ganz schöne Laudatio gemacht.
Die ist in dem Buch, das Sie jetzt veröffentlicht haben, zusammen mit Christian Rodenwald, eine Biografie. Und Christian Rodenwald ist ja nicht irgendeiner, sondern der hat ja auch, ist ja auch ein Drei-Fragezeichen-Autor.
Oh, ja.
Und der Historiker sozusagen des Drei-Fragezeichen-Kosmos, der kennt alle Geschichten und weiß alles.
Genau, und da kann ich auch sagen, ich hatte ja zu Anfang höchste Bedenken und wollte das nicht, wurde ja auch gefragt, ob ich vielleicht ein Buch über mich, über meinen irgendeinem Himmels willen, mache ich auf gar keinen Fall, will ich nicht. Und der Herr Rodenwald hatte mich dann aber besucht und gemerkt, habe ich gemerkt eben, dass er Historiker ist, dass er gut ist, schlau ist und eben auch mit vehementem Interesse und glücklicherweise ja auch der Verlag, muss ja auch erstmal der Fleißner, Michael Fleißner von Kosmos und Langenmüller, er hat auch eine nette Beziehung, weil ich für Langenmüller Herbig hieß das früher noch, da habe ich auch mehrere, als Anwältin, mehrere Vermittlungen gemacht für Autoren wie Horst Frank oder Katrin Briegel, nur ein bisschen Zärtlichkeit oder sowas. Naja, ich bin immer so am zu viel sabbeln.
Nein, das ist super, dazu sind wir doch da, zum Sabbeln. Sie sind dann in Lübeck aufgewachsen und das stand mehrfach, auch in den Zeugnissen so. Also die Heike Diene, die hat schon Flausen im Kopf.
Ja, allerdings.
Also die war schon temperamentvoll.
Ja, Temperament
waren Sie schon?
Und voll Fantasie, deswegen bin ich auch in Deutsch sitzen geblieben, weil dann unter meinem Aufsatz stand dann eben, die Autorin ist zu fantasiert, bleibt nicht am Thema. So, weg.
Aber gespielt und Regie geführt wurde, haben Sie schon von Anfang an?
Von klein an, da habe ich schon mit meiner Freundin, die habe ich schon genau gesagt, haben wir mit so einem Grundig-Gerät gearbeitet. Das ist so eine Vierbandmaschine immerhin schon gewesen. Der habe ich dann auch immer befohlen. Ja, wenn du jetzt reinkommst, dann musst du auch schön gleich die Tür zuknallen und sagen, hallo, da bist du der Vater, ich bin die Mutter, ich mache auch noch das Baby, du bist der Hund. Und so wurde das dann alles schön verteilt.
Das ist ja wie heute.
Wie heute. Und dann auch mit Geräuschen und einmal musste sogar mir zuliebe, sollte sie in, die hatten ein Schwimmbad zu Hause, die hatten es ein bisschen besser als wir in unserer kleinen Drei-Zimmer-Wohnung. Und da habe ich gesagt, jetzt muss aber auch mal ins Wasser springen. Wollte sie nicht, habe ich dann ein bisschen geschubst. Ja, ja, solche Sachen. Das hat immer Spaß gemacht. Und dann hatten wir nachher oben im Dachjuchi, hatten wir noch ein kleines Extrazimmer. Also in dem Zimmer, da hat dann meine Freundin, das habe ich dann nachher das Zimmer kriegen können, als mein Bruder weg war. Und da war dann eben angesagt am Abend, Gruselgeschichten erzählen. So, und würde sich immer unter der Bettdecke versteckt. Und das fand ich herrlich, bis dann die Gerippe glatt waren und was nicht alles. Das habe ich als Kind schon zu gern gemacht. Und früher die ganze Straße unterhalten mit Kasperletheater.
Und mit Eintritt, ne?
Ja, ja, das muss ja. Also bin ich bis heute so. Ich habe das so oft mitgekriegt. Wenn die Leute irgendwas ganz und gar ohne einen kleinen Gegenwert, wenn es ein Bonbon ist oder irgendwas Kleines Gegenwert, dann bedeutet es irgendwie nicht so viel. Und damals mussten, da habe ich eine Wäscheleine gezogen und wer da in der Wäscheleine durch wollte, der musste mir mindestens ein Bonbon mitbringen.
Ach so, und das hat funktioniert. Ne?
Ja.
Und das ist ja interessant. Also damals auf dem Dachboden, der Grusel, und heute wieder.
Ja.
Auf dem Dachboden, hier in der Villa am
Hier oben ist immer ein Dach auf dem Dachboden, Wahnsinn.
Das geht noch höher?
Aber ja, da ist der Dachboden, da liegen ja auch, da stehen ja auch noch viele von den Bändlern. Ja, all die wertvollen Sachen, der Superpapagei und was, alles noch auf Schnürsenkeln.
Die Originale sind da oben noch? Also das ist ja hier, das sind denn ja auch Werte. Wie schwer war das denn? Es war ja die Nachkriegszeit. Im Buch steht, dass ihre Mutter mal sich so ein bisschen, also Hustensaft erschwindelt hat, sozusagen, damit man das, den damit Hustensaft den Kindern aufs Brot statt schmieren
Marmelade,
kann.
Marmelade, genau. Dann, ja, sie war ja selber mager, ich glaube, weiß ich noch, 85 Pfund vielleicht noch gewogen und so, aber war ihr eigentlich wichtig, da hat sie sich eben in eine Reihe gestellt und dann beim Arzt, da hat er, ich weiß noch genau, Dr. Eschenburg hieß der, der hat ihr dann eben Hustensaft verschrieben und das kriegten wir dann auf Brot geschmiert.
Sie sollten eigentlich Peter heißen, denn die Eltern haben ganz fest mit dem dritten Jungen gerechnet. Und dann kommt der Name Heike Diene. Wo kommt der denn her?
Ja, das ist richtig toll. Meine Mutti hat, oder als mein Vater Ahnennachweis machen musste dafür, den Krieg und Aria-Nachweis, da haben die ja gestudiert in den Annalen. Und da war irgendwo eine Tante, Ur-Urtante, die hieß Heike Diene. Und den Namen hatte meine Mutter sich gemerkt, den fand sie so toll. Und als ich eben geboren war, mein Vater war ja dann noch im Krieg oder beziehungsweise in Gefangenschaft in Lübeck, da hatte sie gedacht, ja, nun ist es halt kein Peter, dann machen wir doch eine Heike Diene draus. Zweiter Name ist dann Petra.
Aha.
Also Petra habe ich dann doch noch ein bisschen dazu gekriegt. Ja, ja, und das bin ich auch sehr glücklich, denn inzwischen heißen einige Heike Diene, aber ich glaube, damals war ich noch die einzige Heike Diene. Und das ist eigentlich auch ganz fein, wenn ich gerufen werde und heiße vielleicht Karin oder heiße Jürgen, dann drehen sich mehrere um und Heike Diene ist Heike Diene. Ne?
Aber die Post kommt mit sehr kreativen Schreibweisen, oder?
Ja, das stimmt. Da gibt es öfter welche, die denken, ich heiße Heike und mit Nachnamen Diene. Oder Heidebiene oder alles Mögliche. Aber so von den Leuten, die mich kennen, bin ich immer Heike Diene genannt worden und habe auch nicht irgendwie ein Kürzel gekriegt wie Dicky oder Heiki oder Heike. Immer Heike Diene.
Das ist ein schöner,
edler
Name auch.
Den mag ich auch gern.
Und Sie waren ja schon als junges Mädchen, als junge Frau, wussten Sie ja auch schon, was Sie wollten und waren mit 17 auch hier schon in Hamburg dann unterwegs, ne?
Ja, 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 immer ganz viel. So, also wenn ich irgendwie konnte, gab ja damals immer so einen Mittwoch, da gab es einen billigen Zug nach Hamburg hin und zurück. Da konnte man dann also von Lübeck nach Hamburg kommen und ich liebte schon immer die Großstadt. Also ich liebte Lübeck, wunderbar zum Aufwachsen, aber nachher war es schon ein bisschen interessanter. Hamburg.
Und was waren denn das damals, so 50er Jahre denn so, was war denn das für eine Stadt Hamburg? War ja ganz andere Stadt als heute.
Naja, wenn Sie zum Beispiel Gänsemarkt gehen, das war ja alles vertrümmert, Und da waren dahinter ja noch die ganz kleinen Häuser, ich weiß gar nicht mehr, wie die ganze Gegend hieß. Da hatte mein Bruder nachher auch eine kleine Studentenbude. Und das war aber eine nicht ganz ungefährliche Gegend. Ich weiß, dass er nie zur Tür raus mochte, sondern ging durchs Fenster über den Mülleimer. Das war ja alles Trümmer und kaputt. Mhm. Aber die Alster war halt schon immer schön. Elbe war immer schön. Mhm. Und war halt alles im Aufbau.
Und als 17-Jährige kommen Sie denn tatsächlich auch auf so eine Promi-Party in Nienstedten?
Ja, genau. Und meine Brüder haben mich mitgenommen auf ein Faschingsfest, war das? Das ist Nienstedtener Reitermarkt, war damals berühmt. Ich glaube, gibt es heute gar nicht mehr, leider. Und da haben die beiden Brüder mich mitgenommen. Und da habe ich eben auf diesem Reitermarkt habe ich den Bäuermann
Andreas Bäuermann, was war das für ein Typ?
Ja, wusste ich überhaupt nicht, was das für ein Typ ist. Es war ein Clown und ich liebte ja sowieso Clowns. Er war mit so einem roten Haarpuschel. Früher gab es so Barhocker, auf denen so fusselige Bezüge waren. Den hat er auf dem Kopf, eine dicke Knollennase und dann so ein witziges Kostüm dazu. Und ja, der hat mich dann zum Tanzen aufgefordert und haben uns nett unterhalten und Karussell gefahren. Da hat er dann sein Notizbüchlein gehabt und hat meinen Namen reingeschrieben. Später habe ich gesehen, das ganze Notizbüchlein war von vorn bis hinten vollgeschrieben.
Mit Namen?
Der hat sich auf dem Breitermarkt, hat er sich den Proviant für die ganze Jahr geholt. Naja, auf jeden Fall hatte er dann auch von mir einen Scherenschnitt machen lassen. Ich hatte so ein kleines Kronchen-Zeugs da auf dem Kopf. Und,
das ist auch im Buch abgebildet.
Genau.
Also das wirklich ganz private Einblicke.
Genau, und das gab dann auch wieder viele Jahre später den Bezug, als ich dann aus Genf zurückkam und versuchte nun irgendwie, musste mein Studium immer ein bisschen mitfinanzieren. Da habe ich dann eben mal gehört, dass der Bäuermann eine Schallplattenfirma hat. Ich wusste nicht, wie der aussieht. Er hat aber öfter mal angerufen, wir hatten mal Kontakt untereinander.
Also er war so Musikproduzent.
Genau, Musikproduzent.
Und Sie haben ja alles gemacht. Also Sie haben Comics gezeichnet, Schlager gesungen, Jura studiert, auch kleine Fernsehrollen.
Genau.
Also das ging in die.
Hat einen kleinen Laden aufgemacht, direkt gegenüber von der Mensa im ersten Stock. Ein Stubenladen, habe ich 20 D-Mark damals bezahlt, Gewerbeschein geholt und habe den Laden Klimbim gehabt. Und für Klimbim habe ich zu Anfang dieses Secondhand gemacht, aber nur 2 Monate. Und da bin ich öfter nach England gefahren und habe dann in England so Bobby Capes geholt, LPs und all sowas und Wickelröcke. Und das war dann, ja, abends habe ich dann Plakate gemalt. Und nachts sind wir dann losgegangen und mein Mann, da war auch der Richard Kochmann schon dabei, dem war das immer ein bisschen peinlich, die gingen immer 5 Schritte hinter mir her und ich überall da Zettel reingesteckt und so. Naja, und morgens standen dann die jungen Mädchen dann schon Schlange von der Mensa her rüber bis zu Klimbim. Erster Stock und da hatte ich so Bügel, die so aussahen wie hübsche Mädchen. Und da hängen dann eben die Klamotten da drauf, die habe ich aus dem Fenster gehängt.
Aus London?
Genau, aus London. Und damit habe ich ein bisschen gejobbt und Geld verdient. Und dann habe ich nachher noch für die Schauspieler, als ich schon die Schallplatten machte, habe ich ja viele Künstler kennengelernt, die eben Schallplattenhüllen malten. Und dachte, denen muss man auch mal eine Chance geben, die ausstellen zu können. Also was sie ansonsten an Kunst können. Da habe ich dann noch in der Marie-Louisen-Straße einen kleinen Laden aufgemacht, eine Galerie.
Also die Umtriebigkeit ist ja ungeheuer. Und dann habe ich aus dem Buch erfahren, der Ian Gillan, der Sänger von Deep Purple, der mochte sie sehr.
Ja, sehr. Ja.
Sie sind mit denen auf Tour zusammen gewesen, betonen aber, sie seien kein Groupie gewesen.
Nein.
Aber was dann?
Aber was dann? Ich war einfach eine gute Freundin. Und zwar ist schon allein der Hergang des Kennenlernens anders, weil der Andreas hatte damals das Studio in der Musikhalle. Und insofern hatten wir ja ständig den direkten Kontakt in der Musikhalle. Ja, und wenn dann Udo Jürgens oder die Purples oder wer auch immer alles da aufgetreten ist, saßen die dann nachher hinterher. Erst wurden sie gefeiert und dann flogen die Blumen auf die Bühne. Ja, und dann war das Konzert zu Ende. Dann saßen sie irgendwo bei ihrem Bier hinten dann in irgendeinem kleinen, ja, wie nennt man sowas, einen Kantinenraum. Ja, nüchst, ne? Und dann haben Bäuermann und ich gesagt, so, dann gehen wir doch in die Agnesstraße. Und so haben wir uns kennengelernt.
Die Aftershow-Party sozusagen.
Ja, und dann sind die eben nach Konzerten zu uns gekommen und dann haben wir gefeiert, dann haben wir noch ein paar nette Leute eingeladen. Und so haben wir uns kennengelernt und insofern war das kein Anhimmeln so auf der Bühne und sagen, oh, sondern umgekehrtes. Ich wurde dann angehimmelt von ihm.
Oh, das ist ja schön.
Ja, dem konnte ich mich dann auch nicht so doll entziehen. Und mit meinem Mann hatten wir eine so ein bisschen lockerere Verbindung noch. Ich hatte meine damals noch vorher ziemlich große Liebe extra verlassen. Und er hatte seine Freundin leider durch Tod verloren. Und so waren wir beide ein bisschen mehr so zusammen, so ein Kuppel, die gemeinsam auf Tour gehen und gucken und machen und so. Und insofern fand er das auch super interessant, dass ich so schön tolle Freunde hatte.
Das waren die 60er,
so habe ich auch die Doors kennengelernt, zum Beispiel den legendären Sänger und so. Das, ja, so kam das.
Das ist ja irre. Und dann, also vor allem, das reicht ja schon für drei Leben. Und dann studieren Sie noch Jura. Deutschlands jüngste selbstständige Rechtsanwältin damals. Das hätte ja auch eine ganz andere Karriere werden können.
Ja, ja.
Und dann kam aber sozusagen die Musik, das
Die war
das
ja
Hörspiel.
Immer zwischendurch gelaufen, während meines Studiums und auch während meiner Referendarzeit. Und das ging ja dann relativ rasch, kam ja dann die sogenannte Kassettengeneration auf. Das war ja das Tolle mit dem Sony Walkman. Und die Idee, eben die Schallplatte auf Kassette auch für 5 Mark zu verkaufen am Anfang, war ja die Grundidee dann von Dave Miller, dem Freund von Andreas. Und ja, und inzwischen hatten wir uns ja auch sehr, sehr, sehr angenähert und habe ich mich auch noch sehr in ihn verliebt und umgekehrt auch. Ja, dann konnten wir ja nur noch heiraten und dann wurde aus Fräulein Beuermann, wie ich manchmal gehässig genannt wurde, weil die Leute dachten, naja, die macht das doch nur, die hat doch gar keine Ausbildung dazu, die macht das doch nur, weil sie auf dem Schoß von Beuermann sitzen, so ungefähr. Dann wurde ich eben, das hat mir dann irgendjemand mal von hinten mitgeteilt, das ist ja Fräulein Beuermann. So, und als ich mein zweites Staatsexamen fertig hatte, da war ich noch gar nicht fertig, 3 Tage vorher bin ich in den Stempelladen gegangen, habe mir einen Stempel machen lassen, Rechtsanwalt Körting, deswegen so früh, und dann auch noch ein schönes Messingschild anfertigen lassen, Rechtsanwalt Körting, und abends nach dem Examen, abends habe ich das noch an die Tür genagelt.
Damit da keine Fragen offen
damit
bleiben.
Damit keiner mehr meint, bin ja nur Fräulein Beuermann.
Hörspiele gab es ja schon immer.
Ja.
Aber die hatten eher so was Theatralisches, einen anderen Sound. Sie haben das revolutioniert, ja, Hörspiele.
Ja, vielleicht
wie?
Früher, also ich würde mal sagen, was bei uns aufgekommen ist, und das hatte Andreas ja schon angefangen, ist also das sogenannte Action-Hörspiel. Das richtig was los ist. Dass nicht ein Erzähler jetzt alles erzählt oder mit verteilten Rollen etwas gesprochen wird. Ich habe ja auch viel Rundfunk gehört und auch mit Begeisterung und so. Aber habe dann schon immer gedacht, wenn dann zum Beispiel bestimmte Rollen, Kinderrollen von Erwachsenen gesprochen wurden, habe ich mir gedacht, wenn ich mal welche mache, das müssen Kinder sprechen. Ja, da müssen mehr Geräusche rein, da muss Musik rein. Und da hatten wir auch so Konzepte, dass man eben für ein kleines Kind beispielsweise, die können 3 Minuten gut zuhören, dann muss man eine kleine Pause einbauen durch eine hübsche Musik. Am Anfang ja noch viel Klassik auch in den Märchen. Ich glaube, das war schon das Besondere daran. Und natürlich der Preis. Europa damals.
5 Mark?
5 Mark. Ja.
Und Schlagwort.
Ja, andere Hörspiele, also zumindest Schallplatten, kosteten damals auch 19,90.
Und dann die erste Reihe, Hans Pietsch.
Ah.
Wie war der denn?
Ja, Hans Pietsch war ja dann auch ein ganz guter Freund. Wir waren auch ab und zu zusammen mal auch verreist. Er hatte ja ein sehr schönes kleines Zuhause auf Elba. Und also mein Mann hat mit ihm die ersten Aufnahmen gemacht bei sich im Haus. Er hat in seinem Auto so eine Art kleines Studio gebaut mit Aufnahmerekorder und so. Den habe ich ja quasi geerbt. Er hat ihn ja schon vorher kennengelernt. Und bei Huibu war er ja auch dann. Manche Leute sagen, es gibt Gespenster.
Manche Leute sagen, es gibt keine Gespenster. Ich aber sage, Huibu ist ein Gespenst.
Natürlich bin ich ein Gespenst. Ein Gespenst mit einer rostigen Rasselkette.
Mit einer rostigen Rasselkette.
Und wir haben ja richtig hunderte von schönen Geschichten mit ihm gemacht. Und für mich war es immer auch, also wenn er sprach, einfach wie Musik. Und was interessant war auch, unter seine Sprache passte auch die Musik rhythmisch immer gut.
Das Casting ist eine ganz wichtige Rolle. Da müssen wir ein Händchen haben. Es gibt ja eben die Geschichte, dass Peter und Bob von den 3 Fragezeichen, dass sie nach ein paar Minuten die beiden getauscht haben.
Sofort, so passt das doch nicht, wie ich mir das vorher vorgestellt habe. Und das war ja auch ein Glück. Denn so wie die 3 verteilt sind, ist das einfach ideal. Ich habe glaube ich, so ein ganz gutes Händchen gehabt immer dafür. Und mache ja alles aus dem Bauchgefühl. Das habe ich auch dem Bäuermann zu verdanken. Mhm. Weil ich immer, wenn ich sagte, ach, wie soll ich das denn jetzt machen oder so machen? Ich sage, mach doch einfach, mach doch, wie du das denkst.
Und dann gab es aber, da bin ich fast hinten rübergefallen, als ich das im Buch gelesen habe, dass der hamburgische Akzent in der Hörspielszene der unbeliebteste ist.
Bei Weiben der unbeliebteste. Und damals ging es gar nicht. Also da könnten wir mal einen Bayern dazusetzen oder irgendwie was. Oder einen Westfalen vielleicht. Aber Hamburg, also zumindest, sagen wir mal, in einer Geschichte, die nehmen wir jetzt mal Fragezeichen, die in den USA spielt und du nach Deutschland dann hier, also mit deutscher Sprache natürlich. Wenn dann ein Hamburger ist, da glaubt ja nun überhaupt keiner, dass die aus Rocky Beach kommen. Ne? Mhm. Also so, das kommt noch ein bisschen hinzu. Aber generell, auch ich selber hätte ja nie irgendwas vernünftig sprechen können, weil ich ja auch leider diesen,
was das heißt leider?
Ja, ich liebe, ja, also den Dialekt, wenn es als Dialekt ist, finde ich es auch wunderbar. Aber an sich haben wir immer darauf geachtet, oder gerade der Andreas noch am meisten, dass wir das hochdeutsche, hannoversche Hochdeutsch nutzen.
Denn die Andreas Fröhlich, Oliver Rohrbeck kam aus Berlin.
Ja.
Und Jens kam ja aus Hamburg. Der hatte auch, also als Kind haben die auch Berlinert und gehamburgert, ordentlich.
Das
ne?
kennen sie noch, ne?
Ja, ja. Da,
man kennt ja die kleinen Filmausschnitte, wie ich die auch zum ersten Mal gesehen habe im Fernsehen, als sie gegeneinander angetreten sind.
Bei Frank Elzner war das
da. Ja, ja, Frank Elzner. Und da Jens noch ganz, ganz Hamburger sprach und hat ja dann auch erst eine Schulung gemacht. Ne?
Es gibt ganz viele Fotos in dem Buch auch und da sieht man zum Beispiel, dass Justus Jonas, Oliver Rohrbeck, der hat ja heute also keine Haare mehr, hat eine Glatze, aber damals hatte der noch so eine Punkerfrisur, so ein bisschen.
Ja, zuerst ja Prinz Eisenherz, ganz süß hier, so lange Haare so und hier geschnitten und dann nachher ja mit Lila und Grün und Rasierklingen in den Ohren und dicke Ketten um, das war ja so diese Punkerzeit, fand ich ja toll spannend. Nur, früher haben die dann öfter bei uns auch übernachtet, aber inzwischen war es schon so, dass wir sie dann ins Hotel am Funk, die kannten das ja auch, aber als dann Oliver kam mit diesem Punkerzeug und schwarzer Lederjacke und alles, da haben die gesagt, nee, bei uns nicht. Dann muss er wieder bei uns wohnen.
Aber war das wirklich so? Ich meine, gab es so Pubertätsaufwallung auch im Studio oder waren die da einfach?
Nein, beim Arbeiten war gar kein Problem. Beim Arbeiten war gar nichts. Es sah bloß sehr witzig aus und ich fand es auch toll. Und ich fand es auch ganz besonders super, weil auch in der Familie unsere Neffen und so, die hatten auch so eine Phase. Und ich fand es immer so toll, dass meine Mutter, die ja nun sehr viel älter war damals, die fand das auch ganz klasse.
Mhm. Es gibt sehr rührende Zitate, finde ich, im Buch, gerade der 3 Fragezeichen. Und besonders zu Herzen gehend ist das, was Jens Wawritschek über sie sagt, finde ich. Ist über dieses Professionelle, sind da auch gerade auch, weil Freund. Jens ist ja hier in Hamburg,
ist so was wie eine Freundschaft. Schon Freundschaften. Und ich bin ja auch so, dass ich mich auch kümmere. Ich mache ja nicht mit denen nur Aufnahmen. Wenn ich merke, die haben irgendwas, dann habe ich ja gleich die richtige Medizin oder berate die. Oder jetzt muss zum Beispiel Jens und ich auch jeden Morgen einen schönen Löffel Tomatenmark essen, damit die Enzyme alle da sind und so. Also wir haben schon eine, ich würde schon sagen, zu allen, Jens natürlich durch die Nähe auch noch und das besondere Interesse am Theater. Wir haben schon eine sehr, sehr liebevolle Beziehung. Mhm. Aber eigentlich zu allen.
Mhm. Es gibt eine Fülle von Anekdoten auch in dem Buch. Plötzlich stand mal bei TKKG, plötzlich stand die Polizei bei Ihnen.
Ja, da gab es einen Fall, da gab es die vergifteten die Gurkengläser oder so ähnlich. Und das war hier in einem Laden. Jedenfalls stehen ja genau 2 Kripo-Beamte da und sagten, ja, also hier ist das und das passiert. Gurkengläser, vergiftete Sachen da ein mit Zetteln und so und Erpressergeschichten. Das ist ja genau, wurden die befragt, habt ihr das her, ihr Kinder? Das haben wir von TKKG. In TKKG kam das so ein Erpresserfall vor und da wurden die sehr ärgerlich. Da habe ich gesagt, das tut mir wahnsinnig leid. Also wir haben das umgesetzt nach den Büchern. Wir sind autorentreu und so. Und es wäre doch gut, wenn man sich vielleicht unterhält mit dem Autoren darüber und so. Und dann waren die Polizisten ganz neugierig und guckten rum. Oh, was ist denn das? Und wie ist denn das? Und ja, möchten Sie auch mal was sprechen? Und da kam dann auch so eine nette Stimmung auf und dann sagten die, naja, okay, also wir sehen schon, das ist, also da haben sie persönlich nichts mehr zu tun. Und dann zogen die wieder ab.
Sie ist kein kriminelles Nest.
Genau. Wie
ist es eigentlich? Ich kann mir vorstellen, dass das für viele so ein Lebenstraum ist. Ich wollte als Kind auch immer vierter Detektiv sein. Ach. Also wie sind denn so die, gibt es hier unaufgeforderte Bewerbungen zuhauf, wahrscheinlich für Nebenrollen, oder?
Ganz viel. Auch von allen, von ganz, ganz vielen Leuten. Also in den 80er Jahren gab es ja wäschekörbeweise noch richtig schöne Briefchen und Bewerbungsschreiben und so. Und heute ein bisschen über Internet. Interessant ist es eben auch, dass gestandene Schauspieler auch dann einmal ansprechen und sagen, ich habe gerade gestern eine ganz großartige Schauspielerin vom Schauspielhaus, die sich beworben hat von sich aus. Ich wollte immer mal auf sie zugehen. Und da hat sie einfach neulich angerufen, 80 Jahre alt, eine wunderbare Dame. Und das gibt's doch gar nicht. Die bewirbt sich plötzlich selber, wo ich Hemmungen hatte, mich um sie zu bewerben.
Oh,
schön,
das,
ja.
Das ist wirklich schön. Wer entscheidet eigentlich, was so in den drei Fragezeichen-Kosmos gehört und was nicht? Es gibt ja diese Bücher.
Ja.
Und gibt es da so eine Art, wie im Vatikan, so eine Glaubenskongregation, die entscheidet, Justus darf eine Freundin haben, Justus, da kommen Handys rein oder so. Also es muss ja, es muss doch eine Linie auch geben.
Ja, ja, richtig. Aber das ist ein bisschen mehr Sache des Verlages, wobei wir natürlich auch unsere Meinung dazugeben können. Aber grundsätzlich ist das eben so, dass man auch abgepasst wird. Da kommen mal Freundinnen, weil sie dachten, das muss ein bisschen mehr Leben oder anderes Leben rein. Und sofort kamen dann die Gegenstimmen. Nein, die Jungs allein und mit den Frauen wollen sie nichts, mit den Mädchen wollten sie nichts zu tun haben. Das ist dann eigentlich Sache des Verlages und wir kriegen ja die fertigen Bücher.
Hadern Sie dann auch mit mancher Geschichte?
Ja, doch, haben wir auch schon gehabt. Wir haben so eine Phase, Zwischenphase gehabt, als mit den Fragezeichen es auch nicht mehr so wahnsinnig gut lief. Und TKKG hatte man eine ganze Weile sehr aufgeholt. Da hatte man meines Erachtens im Verlag dann, so wurde mir das jedenfalls gesagt, und so war das ja auch in den Geschichten, gesagt, wir müssen vielleicht mehr Alltagsgeschichten reinpacken. Also das, was der Karl Mutschak bei TKKG machte, der guckte ja, was ist in der Zeitung, was ist gerade los und wo hole ich meinen Fall her. Und dann gab es ja eben Fußball und solche Geschichten. Und das war dann nicht so richtig beliebt. Und irgendwann haben die wieder die Kurve gekriegt.
Das Tolle bei drei Fragezeichen ist doch dieses Mysteriöse.
Ja,
gerade
eben.
Das Eskapistische, ja,
richtig.
Dass man woanders, ne?
Richtig.
Genau.
Und das wurde dann aber auch ganz schnell wiedergefunden. Und es sind eben durch die unterschiedlichen Autoren, gibt es auch unterschiedliche Arten. Da werden aber die einen mehr angesprochen, beim anderen die Jüngeren vielleicht ein bisschen mehr. Und wenn wir da mal irgendwie so kritisiert werden von den Eltern, ja, wir wollen das ja so und so, wie es da war. Und dann sage ich, wir finden das ganz toll, wenn ihr das immer noch mögt und eure Kinder damit reinzieht. Aber wir produzieren es für Kinder.
Mhm. Heike-Dene Körting, Sie wohnen hier so schön und jetzt schauen wir uns mal dieses Haus ein bisschen genauer an, diese Zaubervilla.
Gut. Ja, wunderbar.
Super. Wir gehen mal in den Vorraum und hier ist wirklich so ein ganz altes Mischpult, 2, 4, 6, 7 Bandmaschinen mit ganz vielen Reglern.
Und die großen Telefunkenmaschinen, die dicken, fetten Dinger, auf denen wir ja immer noch am allerliebsten auf den Magnetbändern aufnehmen. Auf jeden Fall immer die letzte Mischung. Da hinten ganz versteckt ist auch ein Computer.
Den sehen wir gar nicht.
Den wollen wir gar nicht gucken, nein.
Hier ist ein großer Raum, da sind Statuen, da steht eine David Hasselhoff und mehrere David Hasselhoffs und Alfred Hitchcock.
Alfred Hitchcock natürlich, genau.
Und hier so Glocken kann man hier...
Ja, genau.
Ah, so die geht gerade nicht.
Geräusche machen können, ne? Klappern und Kitten rasseln und einfach sowas alles.
Oh! Genau, und da ist auch noch ein ganzes Regal mit Bällen, Metall, Schalter, Knöpfe, Krach.
Schubladen, wo die ganzen Geräusche drin sind, was man hatte, das Gras und was wir, wo wir rumspazieren müssen. Und ne, so das haben. Ja, und hier haben sie natürlich alles, was wir brauchen:
Pistolen,
Handschellen, dass er der Polizist den auch gleich festnehmen kann. Taschenlampen, ja, aber alles, was man so braucht, natürlich.
Alles noch handgemacht, das ist halt total irre, das ist wirklich irre. Jetzt wollten wir, glaube ich, nochmal hochgehen auf den Dachboden, nochmal ins geheime Archiv.
Hier geht es ja weiter.
Hier gibt es ja noch mehr Bänder.
Ja, das sind all die schönen Originale, die ja zum Teil, also, ja, wie gesagt, manchmal 50, manchmal 45 Jahre alt sind.
TKKG 162b, Gefahr für Oscar. Steht hier einfach so rum. Folge 26. Die drei Fragezeichen und die Silbermine. Das habe ich als Kassette zu Hause. Und das ist das Original. Mega. Also, was ist das hier? Also hier in dieser Villa von Heike-Dine Körting hat man wirklich Flashbacks in die eigene Kindheit. Und jetzt habe ich hier noch einen Tipp für alle, die auch ein wenig in Erinnerung schwelgen möchten. In Stars unserer Kindheit, das ist ein Podcast von SWR und RBB, da erzählt der Host Dennis Müller die Geschichte von Peter Lustig und Elfie Donnelly. Peter Lustig, den kennen viele von euch noch von Löwenzahn. Und Elfie Donnelly, die ist Erfinderin von zwei Figuren, die euch sicher ein Begriff sind. Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Und jetzt haltet euch fest, Peter und Elfie waren ein Paar, die waren sogar verheiratet. Und wie sie zu Stars unserer Kindheit wurden, warum sie Mitglieder einer Sekte waren und wie es ihrem gemeinsamen Sohn heute geht, das hört ihr bei Stars unserer Kindheit, Peter Lustig und Elfie Donnelly in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt aber weiter hier, wir gehen mal wieder runter, ein Stockwerk tiefer. Also hier, Heike-Dine Körting, ist so das Wartezimmer. Es sieht auch ein bisschen aus wie beim Zahnarzt.
Ja, ein bisschen, aber ein bisschen gefälliger als beim Zahnarzt. Höchstens Wasser. Und hier gibt es Brötchen, Kuchen, Kekse, Kaffee und auch schön viel zu lesen.
Sehr schön. Ah, ja, genau. Und dann sitzen hier die Schauspielerinnen und Schauspieler und warten auf ihren Einsatz.
Dann sitzen die hier und warten auf ihren Einsatz und werden hier eben, wie gesagt, nett verpflegt, können sich selbst bedienen. Und wenn sie müde sind, können sie auch nebenan in mein Kinderschlafzimmer gehen.
Kommen hier nicht Menschen so auch Fans und stehen mit großen Augen hier vor der Einfahrt?
Das haben wir schon manchmal, ja. Dann gucken wir aus dem Fenster und denken, was machen die denn da unten? Dann stehen die einfach nur, aber sie sind höflich. Sie gehen nicht etwa den Gang ran bis zum Haus, sondern bleiben auf der Straße stehen. Da habe ich schon manchmal, wenn ich es entdeckt habe, bin ich dann runter und habe gesagt, na, wollen Sie mal gucken?
Oh.
Ja, oh, das ist dann natürlich für die, dann schreiben sie hinterher das Erlebnis meines Lebens und so. Ja, zu schön.
Das ist ja schön. Aber die Leute sind höflich oder kommt da auch jemand?
Total höflich, total. Wir haben einen einzigen Mal gehabt, der wollte nur partout an eine Schallplatte ran, die ich sagte, kann ich ihm nicht geben, habe ich auch nicht mehr. Und der meinte, er wüsste, wo sie ist. Und da ich ihm das nun nicht zugänglich gemacht habe, hat er dann hinten die Scheibe eingeschlagen, um da reinzukommen. Aber Alarmanlage ging los. Also, ja, da war einfach so besessen davon. Das ist dann auch wieder schlecht, wenn man dann so doll findet. Also,
hier ist alles schön. Und vor allen Dingen ist es so, an jeder Ecke gibt es eine Geschichte. Und jetzt gibt es hier dieses Treppenhaus. Das sieht aus wie in so einem Alfred Hitchcock-Thriller.
Ja, ne, aber wirklich.
So Holzstufen und es knarzt und knirscht und knackt.
Es hat natürlich überall eine Terrasse. Da eine Terrasse, dort eine Terrasse.
Hier ein Traum.
Vorbei.
Hier steht eine Bar. Ja. Hier steht eine Spiegel. Was ist das für eine Farbe? So?
Kupfer.
Kupfer. Ach, das ist eine Kupfer. Kupfer. Ah, Kupferfarben verspiegelt.
Genau. Und die Bar hat im Dorchester Hotel gestanden, bis es restauriert wurde. Und das war angeblich in dem Zimmer von Marilyn Monroe.
Oh. Ja. Die Bar von Marilyn Monroe, sozusagen, hier bei Heike-Dine Körting.
Das ist irre.
Und dann stehen hier überall Musikinstrumente.
Und hier überall natürlich voll. Vielleicht wollen Sie kurz mal ein bisschen spielen. Oh. Da möchte man gleich mitsingen. Schön.
Wunderbar.
Genau, das ist aber natürlich nicht das Typische, sondern das Typische sind natürlich hier die Cembali. Ein paar haben wir ja noch, die meisten, die ganzen Instrumente haben wir ja mal, insbesondere Andreas hat es ja mal an das Museum für Kunst und Gewerbe geschenkt. Und da haben wir ja dann die zwei Etagen mit den schönen Instrumenten. Sie können ja mal das ausprobieren. Huch.
Oh, ist ein bisschen verstimmt.
Ah, ja, nun muss ich mal wieder nachstimmen lassen. Ach, mein Mann hat ja, er hat die größte Tasteninstrumentensammlung der Welt zusammengestellt. Ihn interessierte einfach die Musik aus der Zeit, wie sie geklungen hat, wie hat sie bei Bach geklungen, wie hat sie bei Mozart geklungen. Schon ganz schön anders als heute, ne? Und das sind eben, gucken Sie mal, eins, das
ein
ist zum Beispiel
von Pietro Pavata. Pavatase. Rom.
Patavase.
1661.
Dass das überhaupt noch denn das überlebt hat. Es sind ja ganz wenige Instrumente auf der Welt. Gerade in der Französischen Revolution, da hat man einfach alles dann verheizt.
Wir haben hier eine Hörspielzentrale, wir haben eine Detektivzentrale, wir haben ein Museum und wir haben so eine Art Spielplatz. Es ist ja also alles in einem, in diesem wunderbaren Haus. Agedine Kötting, Sie haben hier so ein interessantes Leben. Sie haben einen so interessanten Ort. Mhm. Und in dem Buch hat mich noch überrascht, Sie haben hier einige Zeit nicht allein gelebt, sondern Sie hatten auch 3 Affen.
Ja, also nicht alle zur gleichen Zeit.
Aber nacheinander.
Ja, und dann hatten wir auch noch die Cheetah, einen kleinen Schimpansen, hatten wir noch als Gast immer von unserem Freund Dieter Bockhorn, wenn der auf Reisen ging mit seiner Uschi Obermeier. Da mussten wir uns zum Cheetah kümmern. Heute versteht man das vielleicht nicht mehr so sehr und würde sagen, Mensch, ein Affe, der gehört nicht in ein Zuhause. Aber wir haben ja diese Affen damals befreit, dass er den ersten auf Teneriffa auf einem Markt in einem ganz kleinen Käfig saß, so ein armes kleines Viechlein. Da haben wir gesagt, das müssen wir doch retten, das müssen wir mitnehmen. Und versteckt in der Lufthansa-Tasche und mitgebracht. Ja, das war dann unser allererster kleiner Makake. Der hatte einen ganz, ganz großen Vogelkäfig, durfte im Prinzip auch überall rumspazieren und durfte überall rumlaufen, aber nachts fühlte er sich am wohlsten da in so einem großen Käfig. So. Und dann hatten wir in Indonesien, haben wir dann den Max gefunden, auch auf einem Markt, war ein kleiner Gibbon-Affe. Was heißt kleiner Gibbon? Damals war er kleiner, später war er größer. Das sind diese hübschen mit dem langen Fell und den langen Arm. Ja, und die Kinder wissen das ja auch noch zu wissen, wie Max dann bei mir auf dem Schoß saß im Studio und Arme um einen rumgeschlungen. Oder wenn er da mal frech wurde, dann hat er sich gern in die Rundbandschleifen gehängt und geschaukelt.
Hier im Studio auch?
Ja,
bei den Aufnahmen?
Ja.
Ach, das ist ja witzig.
Ja, sehr niedlich.
Och Mensch. Ja. Also und das ist ja was Besonderes und Exotisches. Sind die nicht auch mal abgehauen, die Affen?
Ja, natürlich. Da gab es ja die tollsten Geschichten. Dass dann ganz Hamburg war hinterher, das war dann unser Rubinstein. Ja, der war dann immer mal unterwegs. Der kam ja auch immer wieder zurück, hat uns manchmal auch von den Nachbarn ein bisschen Wurst und Käse auf den Tisch gelegt, wenn wir nichts zu essen haben. So, und hat bei anderen aber auch, die haben sich aber nie beschwert. Später habe ich mal mitgekriegt, eine Freundin, die in der Nähe wohnte, sagte immer, du, euer Afro hat immer meine Blumen abgefuttert. Das habe ich mich immer geärgert. Ich sage, hättest du mal ein Wort sagen können? Und der war dann öfter hier in dem Alsterpark unterwegs. Und dann standen Trauben von Menschen, kamen die Feuerwehr und wollte ihn fangen. Da waren sie oben angekommen. Und dann sprang er einen Baumwipfel weiter und die waren nicht in der Lage, ihn zu fassen. Und dann wurde gefragt, wem gehört der Affe? Ja, wir standen, da wussten wir auch nicht so ganz genau.
Wem der gehört.
Genau. Und dann haben die, da lagen dann Unmengen Bananen und er war öfter in der Zeitung. Und wir sind dann nachts mit seinem, der hatte auch einen Käfig, einen großen Käfig, dann sind wir mit dem großen Käfig hin, haben den unter einen Baum gestellt und dann kam Afro brav runter, hat sich reingesetzt. Der wurde aber nachher, der hatte nachher sehr scharfe Zähne gekriegt und den haben wir dann in Frankfurt dazugegeben.
Mhm. Frau Kötting, ich freue mich immer, wenn ich Sie sehe. Wir treffen uns ja manchmal im Theater, weil aus Ihnen so eine Daseinsfreude und so ein Optimismus raussprudelt und das ist so ungeheuer ansteckend. Sind Sie auch mal traurig?
Oh ja, doch. Ganz schön oft mal traurig. Ich habe auch ja natürlich auch eine ganze Menge traurige Erlebnisse im Leben gehabt, aber ich habe irgendwie von Natur aus doch mehr Frohsinn und ich wurde früher auch schon manchmal von Leuten Fräulein Fröhlich genannt. Hat nichts mit Andreas Fröhlich zu tun. Ja, ich habe, oder Frohgemut oder wie auch immer, mit so traurigen Sachen habe ich dann meistens alleine zu kämpfen. Das muss ich nicht in die Öffentlichkeit bringen. Dass das jetzt auch dann doch mal in dem Buch zur Sprache kam, war eigentlich, dass mir dann gesagt wurde, was so zum Leben gehört, eben diese Tiefen gehören genauso dazu. Und man sollte das nicht verschweigen. Und insofern ist das öfter angedeutet, ob es nun gerade meine Kinderlähmung war oder der entsetzliche Tod meines Vaters auf der Autobahn von einer Sekunde auf die andere weg, wo man dann hinterher denkt, ach Gott, was hätte ich alles noch fragen wollen, was hätte ich alles machen wollen, hatte ich die Mutti dann. Ja, das war dann noch das Allerschlimmste, dass die Mutti dann allein war. Mhm. Und solche Sachen oder eben dann Unfall, Kind verloren und sonst was. Das habe ich eigentlich nie irgendwo weiter viel gesagt. Ich habe das jetzt gerade zufällig in so einem Leserbrief gelesen. Das ist ja erstaunlich, dass sie plötzlich auch mal sowas zutage bringt. Mhm. Das hat eigentlich der Herr Rodenwald bei mir rausgelockt und ja auch in meinen ganzen Tagebüchern gesehen, in den Briefen an meinen Opa und meine Mutti, die auch damals kein Geld hatten, dass ich wieder ein bisschen fit wurde nach meiner Kinderlähmung und dann die Briefe an meinen Opa, ob ich vielleicht in Eggenfelden auf dem Lande doch mal ein Vierteljahr sein könnte und die mich wieder ein bisschen hochpäppeln. Und diese Sachen hat er alle in meinen Briefen oder in den Briefen meiner Mutter oder meines Vaters gefunden. Und dann auch gemeint, oh nee, wissen Sie, Frau Körting, das gehört zu Ihrem Leben. Und wenn wir schon über Ihr Leben schreiben, dann sollten wir das auch nicht verschweigen. Mhm. Und das eine oder andere war mir dann doch zu viel, das habe ich dann doch mal wieder rausgeschrieben.
Ja, wirklich, ja.
Ja, mhm. Es gibt schon Dinge noch, die auch da noch nicht drin sind.
Die privat sind.
Ja, doch, natürlich. Und
Sie haben so viele Kinder glücklich gemacht und machen die bis heute glücklich. Also wirklich Generationen mit einem Händchen für Spaß und für Freude, auch mit ganz viel Empathie. Hätten Sie auch eine eigene Familie gewollt?
Ja, also als ich noch ganz jung war, habe ich immer gedacht, ja, also mindestens Familie mit 4 Kindern oder 5 Kindern, schön groß und so. Aber als es dann nachher so weit war, da war es eigentlich so, dass ich ja so eingebunden war in meine Arbeit, in das Studium, dann ging das ja, das hatte ja nachher auch eine Eigendynamik, diese ganze Hörspielgeschichte. Also wenn wir zum Beispiel ein Hörspiel dann nicht fertig gekriegt hätten zu einem vorgemerkten Termin, dann hätten in der Fabrik draußen, wo ja die auch gefertigt wurden, die Schallplatten gefertigt werden und am Tag 90.000, dann hätten die nichts zu tun gehabt. Plötzlich hatte ich auch so einen Haufen Verantwortung und dann eben die Beziehung mit meinem Bäuermann war eben auch so, dass er dann mal irgendwie, als es da mal aufkam, ja vielleicht doch Kinder, sagt er, naja, dann kann ich ja erstmal in die Garage ziehen. Später hat er mal immer wieder gesagt, das verstehe ich überhaupt nicht. Du hast doch alles immer durchgesetzt, warum denn das nicht? Da habe ich gesagt, das habe ich nicht als Selbstzweck. Ich muss nicht als Selbstzweck Kinder haben. Und irgendwie, auch da hatte ich ja so viele Kinder um mich herum und auch so viele Patenkinder und Nichten und Neffen. Also insofern habe ich ja Riesenfamilie. Hat ja auch sich gezeigt im letzten Jahr, als ich dann nochmal geheiratet habe, nach 8 Jahren Tod meines Andreas. Da war ja die gesamte Familie da und bei größeren Festlichkeiten oder Geburtstagen oder sind wir immer zusammen, da sind wir mindestens immer 24 bis 30 und das ist meine Familie.
Sie sind hier zu Hause, aber haben auch so eine Dependance lange gehabt und jetzt glaube ich immer weniger, Gut Hasselburg an der Ostsee in Ostholstein und das haben Sie lange bewohnt und auch bespielt. Das musste auch mal, wurde zeitweise auch vermietet und einmal gab es was ganz Skandalöses und da war Heike Dine Körting plötzlich in der Presse, ein Pornoskandal, genau. Denn da wurde ein Pornofilm gedreht.
Nie wieder Presse, da habe ich auch wirklich 20 Jahre nie wieder Presse gehabt, das war wirklich ganz, ganz bekloppt, das war eben so die Zeit, als die 80er Jahre da, als das Hörspiel so richtig, ja, wie gesagt, Kassettengeneration da war. Dann kriegen die mit, dass ja in Hasselburg da auch, außer mit Manfred Krug Tatort oder die Guldenbuchs oder sowas, wurde dann eben eines Tages was auch mal vermietet. Keiner wusste so genau was oder auch nicht von mir vermietet. Das war ja nicht mein Ding. Aber dass da eben dann auch da die nackten Mädchen rumliefen für einen, wie man damals sagte, Porno. Heute würde jeder vielleicht eher drüber lachen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall passte das natürlich prächtig, dann jetzt mal das in Gegensatz zu setzen. Und da waren eben auch, kann ich ja richtig sagen, ist er leider nicht mehr am Leben. Der Eddie, oder war ja auch sonst immer ganz nett mit mir, Eddie Schmidt, ging dann los mit so kleinen Erpressungen. Ja, 30.000 hier heute Abend oder übermorgen ist in der neuen Revue ein schöner Bericht über dich. Ne? So. Dann wurde das natürlich beratschlagt in der Familie und sagten, also da lässt man sich doch nicht auf sowas ein. Übernächsten Tag, meine Mutti macht den Briefkasten auf, Presse drin, Heike Dine Körting, nicht Hörspielkönigin und auf der anderen Seite dann die Mädels mit den Strapsen und so, das passte natürlich wunderbar. Und das wurde mir dann alles immer so zugespielt. Und wir hatten ja zu Anfang ganz wunderbare Artikel und Ambiente und alle schöne Sachen. Und dann aber...
Kippte das so ein bisschen, ne?
Kippte das, ja. Ja, naja, ist dann, wollen sie Home Stories und wenn sie keine Home Story wollen, dann sagen die, naja, dann schreiben wir eben selber, ne? Also so in dem Sinne. Und danach hatte ich also dann wirklich auch, habe ich ganz schön gelitten, muss ich schon sagen. Und ist natürlich auch eine Erfahrung im Leben. Und dann habe ich auch gesagt, so, 20 Jahre habe ich keine einzige Presse mehr gemacht und so. Und jetzt, als es so viel kam, mehr und mehr in den letzten Jahren, war ich eigentlich auch ein bisschen zögerlich. Und dann habe ich aber gedacht, jetzt bin ich ja auch schon so alt, was will man mir jetzt denn eigentlich noch antun? Und wir haben natürlich von Sony auch eine ganz bezaubernde Person, die Nina Kühl, die Kühl-PR, die kümmert sich auch um die Jungs und um alles. Mhm. Und die beschützt mich ein bisschen. Die prüft, ich weiß nicht, ob sie auch muss.
Ja, ich musste da durch diese harte Prüfung
durch. Und die sagt mir dann, Frau Körting, ich würde sagen, das können Sie wirklich machen. Mhm. Und das, da lassen Sie mal lieber die Hände weg. Und dann muss ich nicht mehr absagen oder jemanden, was kann ich auch so schwer, wenn einer so nett ist. Und das macht sie dann, sie kümmert sich. Insofern habe ich nur so nette Leute wie Sie.
Ah, ich freue mich. Jetzt haben Sie einen runden Geburtstag, ich darf das sagen.
Ja,
unbedingt. Ist der 80.
Ja, ist
und ist das so richtig? Ja, ist toll.
Ja, wunderbar.
Ja. Sie sind doch fit wie ein Turnschuh, oder?
Ja, glücklicherweise. Ich hoffe, mit meiner Schwägerin, die sagte, warte mal, bis du 80 bist, dann kriegst du auch das alles, was wir schon alle haben. Nee, bloß nicht, muss nicht sein. Nee, ich kann doch einfach glücklich sein, dass ich noch gesund bin und auch noch arbeiten darf und Menschen Freude bringe und auch noch, ja, ich habe auch noch ganz schön viele Ideen für die Zukunft, ne? Also so ist ja nicht.
Das heißt, es geht auch, Sie schreiben auch ein Buch, da kam mal so Anzugträger von Sony und da haben Sie schon gedacht, ah, die wollen jetzt, dass ich da aufhöre.
Das mache ich öfter, das mache ich schon öfter, denn ich weiß mich noch gut zu erinnern, als es hier mal hier im Studio nebenan war, da wurde die Kinderabteilung neu besetzt. Das Röschen Schwerin war das, glaube ich, ja, die ging da mit 60. Da habe ich gedacht, wird auch Zeit, ne? Und da habe ich auch gedacht, ja, mit 60. Ja, als ich dann 60 war. Ich habe auch gar nicht empfunden, dass ich 60, ich habe auch nicht empfunden, dass ich jünger bin. Ich bin so, wie ich bin. Ob ich nun 60, 70, 30, 40 bin, das fühle ich nicht. Das fühle ich höchstens jetzt mehr und mehr, weil man weiß, das Schnürchen, Lebensschnürchen wird kürzer und kürzer. Bloß daran muss ich jetzt nicht denken. Das kann auch einem jungen Menschen passieren. Mhm. Der weiß auch nicht, ob er morgen noch ist. Mhm.
Das heißt, Sie machen weiter?
Ja, natürlich. Und ich biete aber auch der Firma immer an, damit es nicht so ist, dass sie denken, oh Gott, wir können doch die Körting jetzt nicht nach den vielen Jahren da irgendwie gehen lassen oder neuere Sachen würde ich sowieso nicht übernehmen. Neuere Sachen machen sie ja von vornherein dann mit allen möglichen anderen Studios. Aber meine, und das waren ja auch eine Weile die Haupt, nenne ich mal einfach Gewinnbringer in der Firma, die mache ich weiter. Aber da habe ich auch schon gesagt, wenn ihr meint, dass das jetzt vielleicht in anderen Händen besser ist, dann muss es so sein. Also ich will nicht das Gefühl geben, da dürfen wir nicht dran rütteln.
Mhm. Ja. Und gibt es eine Party mit Torte und so?
Dieses Jahr an meinem Geburtstag ist es so, dass meine Familie mir was Überraschendes macht. Oh, ich hasse Überraschungssachen.
Was?
Ja. Ich möchte eigentlich mich freuen, möchte wissen, worauf kann ich mich freuen. Ich kann es ja auch bis dahin wieder vergessen. So ist es auch bei Geschenken. Ich packe sie lieber vorher schon mal aus, packe sie wieder ein, damit, wenn der Geschenkte dann mich anguckt und ich dann vielleicht nicht enttäuscht gucke oder wie oder was. Und da habe ich gesagt, okay, wenn ihr mir dieses Jahr was Überraschendes machen wollt, freue ich mich natürlich. Aber trotzdem möchte ich schon mal wissen, ab wie viel Uhr, wann geht's los, wie lange?
Also Sie wollen schon auch Regisseurin so ein bisschen bleiben.
So ein bisschen, ja. Nee, kann das sein, dann ich denke gerade, ach, ich mache mir mal einen richtig endlichen freien Tag, der einzige freie Tag in diesem Jahr, an dem ich keine Termine habe. Dann tummel ich mich hier im Nachthemd oder bin da mit Jogginghosen auf meinem Golfplätzchen. Und dann kommen da Überraschung. Oh Gott, nee, das ist nichts für mich.
Das ist nichts?
Nee.
Aber es wird viele Leute geben, die die Glückwünsche bringen wollen und feiern wollen. Bin ich von überzeugt. Vielen Dank, Heike Dehne-Körting. Das war ein ganz für mich ein ganz wunderbarer Vormittag. Die Biografie von Christian Rodenwald heißt Heike Dehne-Körting, Königin der Hörspiele. Das Buch ist bei Langen Müller erschienen, hat 320 Seiten, viele Fotos und kostet 25 Euro. Das war Viel Hamburg, heute mit Heike Dehne-Körting. Ja, und diese Folge zum Nachhören und alle anderen Folgen mit Rolf Zukowski, mit Heidrun von Gössel, mit Wolf Biermann und, gibt es in der ARD Audiothek. Am besten abonniert ihr den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Übrigens ganz toll, die Sendung mit Heido von Gossel. Ist das eine interessante
Frau? Ist das nicht interessant?
Wahnsinn.
Ich habe auch gedacht, mit dir rede ich über Partys mit Werner Feigl und Permanent mit Make-up und was die erlebt hat.
Unglaublich. Aber eben auch hoch und tief und mit den Männern und was hat sie da alles für auch Trauriges erlebt. Ne? Und was war das für eine, oder ist ja auch noch heute eine wunderbar hübsche Frau.
Ja.
Aber damals, was war das für eine Schönheit? Die war ja auch Schönheitsklinik.
War eine Model.
Model und dann im Fernsehen und im Rundfunk und weiß ich was. Und also ganz toll.